Und letzten Sonntag, da hat Katharina darüber gesprochen, über das Thema nicht verfügbar. Da ging es dann einfach um dieses Wahrnehmen. Ja, wir sehen von Paulus, der ist immer auf Tour, der ist immer auf Achse. Wenn er nicht auf Achse ist, dann schreibt er Briefe. Also der muss ja immer beschäftigt gewesen sein, dieser Mann. Wie kann man denn all dies bewältigen? Aber es gibt so viele Dinge auch so zwischen den Zeilen und vieles wissen wir ja gar nicht. Vieles ist das so zusammengedrückt in der Apostelgeschichte. Da ging es ja um Taten, um Handlungen. Aber wenn wir dann ein bisschen tiefer schauen, entdecken wir plötzlich, da gab es auch Auszeiten bei Paulus. Da gab es auch Zeiten, wo er nicht verfügbar war. Katharina hat gesagt, wie wichtig in unserer Zeit es ist, dass wir auch manchmal nicht verfügbar sind. Wir leben in einer Zeit, wo beständig Eindrücke auf uns einströmen. Ja, wenn du dein Smartphone dabei hast, dann kann das unendlich dich beschäftigen. Und die Herausforderung in unserer Zeit, aber die war zu allen Zeiten, die Bibel redet ja auch davon, auch mal nicht verfügbar zu sein. Und dann sich Zeit zu nehmen, Gottes Wort zu studieren, so wie Paulus das da getan hat. Er hat ja dann gesagt, dieses Evangelium von Jesus, das haben wir nicht nur irgendeinen Leuten erzählt, sondern das habe ich direkt von diesem Jesus empfangen. Mit anderen Worten, er hat sich mit der Bibel, mit Gottes Wort beschäftigt und Gott durch seinen Geist hat ihm Erkenntnis und Erleuchtung geschenkt und er hat begriffen, was es bedeutet. Und dann aus dieser Situation heraus einfach Intimität, Zeit mit Jesus zu verbringen, näher an Jesus zu sein. Das war so das Thema letzten Sonntag, dass Jesus uns einlädt und sagt, du, ich will mit dir eine enge, intensive, persönliche, intime Gemeinschaft leben. Öffne du dein Herz, gib Raum, gib Zeit, sei du mit mir unterwegs. Ja, das war das Thema letzten Sonntag und heute geht es darum, eben gerade in dieser Zeit der Abgeschiedenheit, da hat sich bei Paulus verfestigt, wie falsch sein alter Weg war, wo er so sehr da unterwegs war, aus seiner eigenen Kraft alles richtig zu machen und er konnte sagen, ich war darin besser wie alle anderen, da war keiner so eifrig, alles richtig zu machen. Ich war da im Grunde der Allerbeste. Und er hat gemerkt, dass all dieses aus seiner eigenen Kraft versuchen, Gott wohlzugefallen, dass all dies eigentlich Müll ist, dass es Dreck ist, dass es etwas ist, das kannst du in die Tonne werfen. Und hat begriffen, dass er allein davon lebt, dass Jesus Christus Ja zu ihm sagt. Dass Jesus Christus sagt, wenn du an mich glaubst, wenn du Vertrauen hast, dass ich am Kreuz für dich gestorben bin, dass ich alles getan habe, was du so mit Leistung selber gut machen willst, dass ich das alles schon mal verbracht habe, dann befrei dich das von einem Leben, dass so unter Gesetz, unter der Knebel steht, hinein in ein Leben, dass du sagst, oh Gott, mit Liebe gerne folge ich dir nach, aber nicht unter Druck und Last. Und habe ich denn auch alles richtig gemacht oder habe ich mal wieder einen Fehler gemacht? Das war so die tiefe Erkenntnis, die er aus dieser Zeit der Abgeschiedenheit, des mal nicht verfügbar Seins, wo sich das in seinem Leben gefestigt hat. Und deshalb geht es heute um dieses Thema, mutig komme ich vor den Thron. So diese Frage, geht es um Gnade oder geht es um Gesetz oder geht es um beides? Ein total spannendes Thema und mal schauen, wie viel wir heute Morgen von diesem riesigen Thema betrachten können. Zunächst mal habe ich mir gedacht, Paulus konnte als Christ eigentlich nur von der Gnade leben. Wenn du mal so diese Lebensbiografie hast, die Paulus hatte, dann hat er selber gesagt, also wenn es darum geht zu sagen, Menschen sind weit weg von Gott, sie sind sündig, sund, also da ist eine ganz große Fläche von diesem eigentlichen Land Gottes, da sind sie irgendwo ganz weit weg, Wenn es darum geht, liebe Leute, dann bin ich der Allergrößte, der Allerschlimmste von denen. Und jetzt musst du mal damit umgehen können, dass du wahrnimmst, ich bin im Angesicht dieses Gottes nicht gut. Ich bin wirklich der Schlimmste. Ich habe sogar Menschen, die auf einem guten Weg waren, die habe ich umgebracht oder umbringen lassen. Damit, mit dieser Lebensgeschichte klarzukommen, da brauchst du eine Erfahrung mit der Gnade Gottes. Du kannst mit dieser Vergangenheit gar nicht klarkommen, wenn du nicht erlebst, dass Gottes Vergebung dir gilt und dass Gott dich nicht annimmt, weil du so gut warst oder bist, sondern dass Gott dich einfach annimmt, weil er in Jesus Christus sagt, deine Vergangenheit, wie immer schlimm sie war, dafür habe ich am Kreuz mein Leben gelassen. Die Schuld ist bezahlt, der Schuldbrief ist zerrissen, du darfst mit mir Gemeinschaft haben. Also die erste Begegnung von Paulus mit Gnade war gar nicht so sehr, so das vom Kopf her zu verstehen, sondern ich glaube, seine eigene Lebensbiografie brauchte ein tiefes Verständnis, dass Gott gnädig ist. Weil sonst hätte er nicht weiterleben können, wie er dann gelebt hat, in diesem Wissen, dass Gott ihn annimmt und dass Gott ihm eine neue Chance gibt. Paulus hat begriffen, nicht unser Gutsein, nicht unsere Taten machen uns vor Gott angenehm, sondern Jesus Christus öffnet uns die Tür. Das ist wie wenn du vor einer verschlossenen Tür stehst und du weißt, da gibt es jetzt irgendeinen Zugangscode. Sagen wir mal, ne? Der hat einfach eine gewisse Anzahl von Stellen und du kommst eigentlich nur rein, wenn du da die richtigen 5 Zahlen zusammenbringst. Ja? Und jetzt kannst du sagen, na, da kann ich unendlich viel probieren, aber es gibt halt nur einen Schlüssel, der passt. Und die Bibel sagt, dieser Schlüssel ist nichts anderes als nur Jesus. Mit diesem Schlüssel geht die Tür auf. Und alles andere wird die Tür zu Gott nicht öffnen. Das ist im Grunde ganz tief drin und auf einen Satz gebracht, das Thema zwischen Gesetz und Gnade. Es gibt nur einen Weg, der zu Gott hin die Tür öffnet, keinen anderen. Keine andere Religion, keine andere Möglichkeit. Es gibt nur einen Schlüssel und das ist Jesus. Und das war die tiefe Überzeugung von Paulus und dafür hat er gelebt und dafür hat er auch gekämpft. Und um dieses Kämpferische geht es heute Morgen in dem Text, den ich jetzt mal lesen möchte. Galaterbrief, das war eigentlich so der erste Protestbrief des Paulus. Also wenn du mal was von Protestanten lesen willst, dann liest den Galaterbrief. Denn das war Paulus. Er hat protestiert im Galaterbrief. Unendlich protestiert gegen all die Menschen, die so schnell weggekommen sind von diesem einen Schlüssel, der nur die Tür öffnet, von Jesus. Ich lese uns aus Galater Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Jesus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Jesus Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wir haben das euch bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündigt, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr vernommen habt, der sei verflucht. Da merken wir, das sind gewaltige Worte. Paulus läuft zur Höchstform auf. Warum? Weil er sagt, es gibt niemand, der irgendwo kommen könnte und meine, ich habe eine neue, bessere Erkenntnis. Die gibt es nicht. Jesus ist allein der Weg. Er ist allein, der unser Leben in Frieden, in Gnade, in Geborgenheit mit Gott hineinbringt. Tauchen wir mal ein bisschen ein. Ihr wisst, wir haben gesagt, wir wollen uns mal hineinversetzen. Wie wäre es denn gewesen, wenn die Leute damals in unserer Zeit gelebt hätten? Ja, wenn sie schon, also da gibt es ja manche Leute, die schreiben unendlich viele Nachrichten. Und es gibt auch die Möglichkeit, man kann so eine Gruppe formen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es hätte aus der Christengemeinde in Galatien eine WhatsApp-Gruppe gegeben. Also so eine Gruppe, die miteinander sich ausgetauscht hätte über Ereignisse innerhalb der Gemeinde. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Paulus hätte nicht einen Brief geschrieben, sondern er hätte eine Predigt zum Galaterbrief gehalten. Und lassen wir uns mal da mit hineinnehmen, was das bedeutet hätte, so in so einen Chat einzusteigen von dieser ersten Gruppe von Christen. Und da hat sich das Medienteam viel Gedanken gemacht und es startet schon, wenn wir noch einen Ton bekommen. Ansonsten lest einfach aufmerksam. Ja, lohnt es sich, wenn wir uns von Paulus heute Morgen eine Standpauke anhören, wenn wir mal so eintauchen, was hat ihn an dieser Stelle denn so sehr bewegt? Was war sein tiefes Anliegen? Es geht um diese Frage Hintergrund zu Gesetz und Gnade. Gottes Geschenk der Erlösung ist etwas, das wir uns nicht verdienen können. Das ist, was Paulus begriffen hat. Wir können es nur im Glauben empfangen und annehmen. Und in der Theologie verwendet man dafür, und der Begriff steht ja auch im Neuen Testament, Gnade, Charis, ein Geschenk Gottes. Geschenke, darum geht es heute Morgen. Gnade vor Recht. Ja, was wäre unser Leben, wenn nicht Gnade vor Recht manchmal stehen würde? Also denke ich an den Straßenverkehr, wie oft brauche ich da ein Stück auch Gnade, Ja, Gnade der Autofahrer, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Als Autofahrer Gnade von den Radfahrern, wenn ich Auto fahre. Ne? Also, also wenn man so auf beiden Seiten unterwegs ist, hat man ja viel Verständnis oder mehr Verständnis für den einen oder anderen. Es braucht Gnade. Braucht es nicht in unseren Beziehungen ganz viel Gnade vor Recht? Ich glaube, ich wäre mit meiner Frau nicht mehr verheiratet, wenn sie nicht viel Gnade hätte. Gnade vor Recht. Unser Leben lebt ganz viel von diesem, dass Menschen uns auch einmal etwas zugestehen, obwohl auf der anderen Seite eigentlich stehen würde, mein lieber Mann, so geht es wirklich nicht. Gnade vor Recht. Gnade kann man sich nicht verdienen. Gnade, und das ist ja das Besondere an diesem Wort, Gnade kannst du dir nicht verdienen. Das ist ein Geschenk. Verdient haben wir oft anderes. Aber wenn Menschen uns mit Gnade begegnen, dann ist das nicht verdient. Sonst ist es keine Gnade. Es ist völlig unverdient. Und wir merken, das ist gar nicht so einfach mit diesem Thema Gnade. Weil wir würden nicht gerne allen Menschen jetzt einfach nur mal Gnade zukommen lassen. Denken wir an den NSU-Prozess. 5 Jahre Prozess. Wie viele Prozesstage muss man sich vorstellen? 438 Prozesstage. Man hat keinen sprichwörtlich kurzen Prozess gemacht. Und am Ende wurde Beate Zschäpe, wurde sie schuldig gesprochen, lebenslang. Und die besonders schwere der Schuld wurde festgestellt. Und wir empfinden da ein Stück Gerechtigkeit. Ein kleines Stück, das einfach hier auch Recht gesprochen wird. Und wir merken, da fällt es uns sehr schwer, in so einer Situation über das Konzept Gnade nachzudenken. Da ist jemand schuldig, der hat auf jeden Fall das Urteil verdient. Wir hatten in Stuttgart ganz viel Kontakt, da gibt es ja ein berüchtigtes Gefängnis und da hatten wir eine sogenannte Jesus-Gruppe. Und das sind ganz viele Menschen, die auch Schuld hatten, wirklich zum Glauben an Jesus gekommen. Deshalb wurden sie nicht am nächsten Tag freigelassen. Aber sie haben innerlich einen Weg gefunden, um mit der Schuld ihres Lebens fertig zu werden. Und im Grunde ist es ja genauso, dass Gott auch sagt, du mit deinem Leben, du hast keine Gnade verdient. Du hast ein Urteil verdient. Und dein Urteil ist nicht nur lebenslang, dein Urteil ist ewiger Tod, ewiges Trennen von mir. Weil was ist Hölle? Hölle ist einfach da, wo Gott nicht ist, da ist Hölle. Und das sehen wir auf dieser Welt an Leiderstellen, wo Gott nicht ist, wie da Hölle sichtbar wird. Und es ist diese ewige Trennung von Gott. Und da hinein merken wir, jeder Einzelne von uns, wir haben es eigentlich nicht verdient, dass Gott uns gnädig ist. Paulus schreibt es im Römerbrief der Römer und der Galaterbrief sind ja zwei Briefe, die ähnliche Thematik behandeln. Der Galaterbrief wurde früher geschrieben, ist kürzer, der Römerbrief ist der längste Brief, den Paulus geschrieben hat, aber es geht um dieselbe Grundthematik. Und im Römerbrief, da schreibt Paulus im Kapitel 3, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist im Kern so dieses Thema, wir alle sind vor Gott schuldig geworden. Und wir haben alle den Tod verdient. Das sagt er dann in Kapitel 6, sagt er, denn der Lohn, das Ergebnis der Sünde, dass die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Gnade, ein Geschenk, leben zu dürfen. Die Grundlage ist also diese Grundfrage, die Paulus an dieser Stelle bewegt, wie kann ich vor Gott bestehen? Und wo immer Menschen meinen, sie könnten vor Gott bestehen durch ihre Leistung, durch das, was sie tun und machen, dem schiebt Paulus ein klarer Riegel vor. Der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Er ist hoffnungslos verloren, weg, ganz weit weg von Gott. Er hat keine Chance, dem heiligen Gott so zu begegnen, dass er vor ihm bestehen könnte. Und uns Menschen fällt das manchmal schwer zu begreifen, weil wir denken, also, ich kenne ganz viele, die sind viel schlechter. Da bin ich doch eigentlich ganz in Ordnung. Und dann denken wir, also, wir haben doch ganz gute Chancen bei Gott. Also, andere, die haben viel schlechtere. Also, unsere Chancen sind doch schon mal gar nicht so schlecht. Es gibt viel schlimmere Menschen auf dieser Welt und da findest du unendlich viele. Aber die Bibel ist ganz klar, es gibt keinen Unterschied. Alle Menschen sind vor Gott schuldig geworden und können vor ihm nicht bestehen. Und deshalb kommt Gott in seiner Gnade und tut in Jesus Christus das, was wir nicht tun können. Er nimmt unsere Schuld, unsere Sünde, unser Vergehen, wo wir von Gottes Maßstab weggelebt haben, er nimmt das auf sich. Und Paulus sagt es nochmal im Epheser Kapitel 2, Vers 8, da sagt er noch einmal, sagt er, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens, ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas sich groß tun kann. Also wir sind doch schon leistungsorientiert. Also, oder nicht? Also ich bin ja Schwabe, ne? Und bin in Stuttgart groß geworden und kenne etwas von diesem leistungsorientierten Denken und Leben. Und ich selber bin auch ein Kind oft dieser Thematik der Leistung. Wir freuen uns, wenn wir etwas vorzeigen können, wenn wir gute Zeugnisse und Urkunden haben. Warum? Dann und im Leben brauchst du das ja auch, oder? Also du kommst ja im Leben ohne Zeugnisse, ohne Urkunden, wenn du nur einen Lebenslauf schreibst und da ist am Ende nichts Wirkliches drin, dann ist es schwierig. Und da merken wir im Leben in dieser Welt, da sind wir gefordert, ein Stück Leistung zu bringen, dass am Ende etwas sichtbar ist. Das brauchen wir, um in dieser Welt bestehen zu können. Und es kann ja ganz leicht passieren, dass das, was wir dann erreicht haben, Aushängeschild ist. Also ich kann euch schon sagen, es gab in meinem Leben, da ich ja etwas leistungsorientiert bin, manche Situationen, wo ich gedacht habe, das Diploma oder dieses Zeugnis oder das Ereignis oder das, was du da erreicht hast, das könntest du eigentlich in dein Büro hängen, schön einrahmen, dann wissen die Leute endlich mal, oder könntest dir Visitenkarten drücken und da alles drunter schreiben. Ja, das ist so menschlich. Ne? Man will ja zeigen, was man denn alles so auch erreicht hat. Aber es nimmt Jesus die Ehre, wenn wir bei Leistung und wenn wir mit Leistung uns definieren. Es nimmt Gott diesen Platz, der eigentlich nur ihm gehört. Dass unser Leben vor ihm nicht von der Leistung her definiert ist, sondern definiert ist von dem, dass Christus uns annimmt. Ich kann mir nichts einbilden auf meine Errettung, auf das, was Gott mir schenkt. Es ist ein Geschenk Gottes. Und es schien den Menschen zur damaligen Zeit. Und da sehen wir jetzt so, warum muss Paulus so intensiv bei diesem Thema so deutlich werden. Das war damals nicht anders, wie es heute ist. Es war schwierig, dass sie gesagt haben, ja, so einfach kann das doch nicht sein mit diesem Gott. Und da gab es verschiedene Richtungen in der damaligen Zeit. Da gab es zum einen die jüdische Richtung, ja, so die gesagt haben, naja, also als Mann, wenn du jetzt wirklich zu diesem Volk gehören willst, dann musst du als Mann, nicht die Frauen, das muss man deutlich sagen, das ist eine Grausamkeit, dann musst du als Mann beschnitten werden. Nur so konntest du zum Beispiel Teil des jüdischen Volkes sein. Du musstest alle Ordnungen einhalten, die Sabbatordnungen, ja, die Feste feiern und all diese Dinge. Und da gab es manche, die gesagt haben, also wir können das diesen neuen Christen, die da jetzt ganz neu zum Glauben gekommen sind, also denen können wir das nicht so einfach machen. Ne? Also wenn die jetzt nur sagen, also allein an Jesus glauben und sonst muss man nichts tun, das ist zu billig. Das ist ja billige Gnade. Die haben nicht verstanden, dass es Jesus alles gekostet hat. Dass Gott alles gegeben hat. Dass Jesus sein Leben gegeben hat für uns. Das war doch nicht billig, das war das Höchste. Das war die eine Richtung. Und mit denen muss sich Paulus im Galaterbrief auseinandersetzen. Ja, die haben gedacht, naja, und es ist ja immer gut, wenn man sagt, naja, glaub an Jesus, aber mach auch noch das, dann und dann bist du wirklich sicher, dass du in den Himmel kommst. Und Paulus sagt, das ist ein falsches Evangelium. Wir kommen nachher noch auf die Frage, gibt es dann gar keine Leitlinien? Weil ihr fragt euch das jetzt vielleicht schon mal. Aber jetzt bleiben wir mal an dieser Spannung. Diese Spannung müssen wir wirklich aushalten. Dass Paulus sagt, nee, all diese äußeren Dinge, all diese Vorschriften über Essen, über all dieses Äußere, das könnt ihr alles vergessen. Das führt uns nur weg vom Wesentlichen. Das war die jüdische Richtung. Und die hat Einfluss genommen, natürlich auch auf die neuen Christen in Galatien. Dann gab es ja aber dort auch Religionen, ja, da gab es viele Kulte. Und auch in den Kulten musstest du ja deine Leistung bringen, ne? Also da, um da anbeten zu können in den Tempeln, da musstest du ja auch was leisten. Also auch von der Kultur war Leistung, um diesem Gott zu gefallen, um diesen Gott zufrieden zu stellen, das war etwas Typisches, so Normales. Und dann gab es die ganz Intelligenten, es gab ja die griechische Philosophie. Ja, die haben gesagt, also Mensch, wenn du mit Disziplin und mit Askese, wenn du wirklich die Erkenntnis dir erarbeitest, dann kommst du dem Himmel näher, wirst du ein besserer Mensch. Und gegen all diese falschen Evangelien kämpft Paulus. Und im Grunde, wenn wir mal ehrlich sind, die Kirchengeschichte hat diesen Kampf immer wieder gekämpft. Ja? Denken wir an das Mittelalter, denken wir an Tetzel. Was hat er gesagt? Ja, also wenn die Münze in dem Kasten klingt, dann die Seele in den Himmel springt. Ja, so nach dem Motto, also leiste mal was, natürlich, das war das Beste, gleich mal Geld einsammeln, dann hatte man recht viel, aber dann. Ne? Und in diesem Spannungsfeld lebte ja auch Martin Luther. Und seine Frage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und er hat begriffen, diesen gnädigen Gott, den bekomme ich nicht, wenn ich Mönch werde, wenn ich mich ganz viel kasteie, wenn ich alles versuche. Er hat irgendwann begriffen in seinem Studium, diesen gnädigen Gott, den bekomme ich nur, wenn ich begreife, der Gerechte ist nur gerecht aus Gnade, aus Glauben, an Jesus Christus. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das ist nicht nur ein Satz im Neuen Testament. Da steht schon in Habakuk 2, Vers 4, also schon im Alten Testament, ist eigentlich diese Wahrheit, du sollst Gott lieben, du sollst ihm glauben. Abraham wurde gerecht, weil er Gott geglaubt hat, nicht weil er das Gesetz erfüllt hat, er war weit vor dem Gesetz. Und da merken wir diese Spannung, dass Gott uns annimmt, nicht wegen unserer Leistung, sondern ganz einfach, wenn wir kommen. Das ist eine Spannung, die Christen und Menschen bis heute beschäftigt. Nichts Neues. Leistung, du musst es dir verdienen. Paulus sagt, nein, du kannst es dir nicht verdienen. Es ist ein Geschenk des gnädigen Gottes. Und es bringt uns zu diesem Punkt, wo wir begreifen, Jesus, du allein bist genug für mich. Wenn ich dir mein Leben anvertraue, wenn ich annehme, was du für mich getan hast, du allein bist genug für mich. Und da kommen wir ja dann so an diesen Punkt, worauf gründen wir unsere Identität? Gründen wir unser Bewusstsein, dass wir mit Gott in Gemeinschaft leben können? Gründen wir das auf Jesus oder gründen wir es auf unsere Leistung? Dazu schreibt Paulus im Galaterbrief ein bisschen später, im 3. Kapitel: Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes. Und er sagt, warum? Weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Manchmal meinen wir ja schon, wir müssten uns Dinge verdienen. Aber ich denke, wenn wir in diesem Leistungsdenken sind, dann ist es wie so ein Jojo-Christsein. Jojo kennen wir, ne? So, das geht immer rauf und runter. Ja? Und manchmal denkst du, oh, heute war ich jetzt aber ganz gut, oder? Oh, dann fühlst du dich gut und da geht es wieder ganz runter. Oh, heute war es gar nichts. Ne? Und so dieses Auf und Ab unserer Emotionen hat ganz viel damit zu tun, dass wir unsere Identität mit Leistung festmachen. Wie erfolgreich wir sind, wie gut wir sind. Und Paulus vergleicht dies eigentlich mit dem Bild des Sklaven und des Kindes. Und die Gefahr ist immer wieder, dass wir uns manchmal wie Sklaven fühlen. Und wir sollten eigentlich Kinder sein. Was für eine Sehnsucht hat ein Sklave? Freiheit. Oder es gibt doch nichts Größeres für einen Sklaven, als frei zu sein, als Freiheit zu haben. Und diese Freiheit, von der spricht Paulus an dieser Stelle. Freiheit, die Sklaven damals, sie konnten freigekauft werden. Und der Begriff für das freigekauft heißt eigentlich, sie wurden erlöst, befreit von ihrer Sklavenschaft. Und das ist, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns befreit vom Sklaventum, von diesem unter dieser Last und Bürde sein und die Freiheit der Kinder Gottes. Und bei Kindern, da habe ich nochmal so an unsere Kinder gedacht. Wir haben ja 4, die erwachsen sind. Und wann lernen Kinder ein Stück etwas zu übernehmen, was sie, jetzt sind ja, Brigitte ist ein bisschen vollkommener, ich weniger, aber keiner von uns ist wirklich vollkommen, sind wir ganz ehrlich. Das heißt, wir haben unseren Kindern Gutes beigebracht, aber auch weniger Gutes. Und wann begreifen Kinder, dass es gut ist, ein Stück in der Spur der Eltern zu gehen, also wenn sie gute Eltern hatten. Als Kinder begreifen sie das nicht, da musst du sagen, du musst jetzt das machen. Und die Kinder sagen, nein, das will ich nicht, sie haben das nicht begriffen. Da sind sie noch nicht mündig, aber wenn Kinder mündig werden, dann verinnerlichen sie Dinge selber, weil sie begreifen, das, was die Eltern eigentlich mitgegeben haben, das war gar nicht so verkehrt. Und da entsteht eine ganz andere Beziehung. Und manchmal sind auch geistlich wir so trotzige Kinder, ja, die sagen, nee, Papa im Himmel, das will ich gar nicht. Aber wenn wir wirklich erwachsen werden, dann begreifen wir aus der Beziehung heraus, Gott, was du hast, das ist wirklich gut für mich. Wenn wir erwachsen werden, dann erkennen wir das Gute. Aber in allem ist und bleibt es Gnade. Und wir merken, dass Paulus so intensiv darum ringt, dass Menschen davon nicht abkommen. Und im Grunde ist bis heute eine Aufgabe, dass wir einander helfen, dass wir am Kern des Evangeliums bleiben. Wisst ihr, wenn Paulus darum gekämpft hat, sollten wir heute auch immer wieder füreinander eintreten, wo wir sehen, da ist jemand so ein Stück auf Abwägen von diesem freimachenden Evangelium hin zu einer neuen Knechtschaft. Und jetzt der letzte Gedanke, der ja sicher auch nochmal ein ganz wichtiger ist. Ist ein Leben aus Gnade dann ohne jede Leitlinie und ohne Gesetz? Also wir haben hoffentlich das eine so verstanden, dass wir, egal was wir versuchen, wir nie so gut sein könnten, dass wir zu Gott kommen können. Das ist ein Geschenk, nur Jesus Christus überbrückt diese Kluft, die wir anders nicht überbrücken können. Aber heißt es dann, ja, dann leben wir gerade mal so, wie wir Lust und Laune haben? Ja, so gab es, die Fragen gab es auch, könnt ihr Römer 6 nachlesen. Also, Paulus, wenn jetzt die Gnade so groß ist von Gott, dann ist es ganz wichtig, dass wir die Gnade richtig ausnützen. Also dann müssen wir mal richtig schlimme, böse Sachen machen, damit sich das ja wirklich auch gelohnt hat, dass Gott da sein Leben gegeben hat. Das war so die Einsicht, ne? Es muss sich ja lohnen. Also ich war doch eigentlich ein ganz guter Mensch, also das muss sich ja nochmal richtig lohnen, dass Gott gnädig ist. Das ist ja so die Denkweise, ne? Es gibt ja auch manche, die sagen, ja Gnade, also da kann ich ja dann leben, wie ich will. Und Paulus sagt, halt mal, da haben wir jetzt irgendwas nicht so ganz verstanden. Also da geht es wieder um Sklaven und Kinder. Auch an dieser Stelle, er sagt, nee, ihr lieben Leute, wir sind mit Jesus Christus gestorben. Und damit sagt er, ja, das, was Jesus getan hat, das trifft uns zum einen mal ganz tief, weil er hat es für uns getan. Aber er sagt, damit haben wir auch das alte Leben hinter uns gelassen, das Leben, das weg und fern von Gott ist. Und wir sind auferstanden zum neuen Leben. Wir leben jetzt mit diesem Herrn. Und diese Wahrheit ist eine ganz entscheidend wichtige. Paulus begegnet also dieser Frage sehr, sehr klar. Und er sagt, wir haben neues Leben. Ich habe es vorher schon gelesen, wir haben ein neues Gewand angezogen. Und im Galaterbrief redet Paulus vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der, der durch Jesus in uns lebt. Paulus sagt, wenn ihr dem Gott gehört, dann wird sein Geist in euch wirken, wird sein Geist euch verändern und dann wird in eurem Leben die Frucht dieses Heiligen Geistes sichtbar sein. Galater 5 ist dazu ein wichtiger Text. Ein Leben aus der Gnade bedeutet, was es bedeutet, ein Leben in der Wirksamkeit und der Kraft des Evangeliums. Das eine ist, dass wir, wenn wir Jesus annehmen, dann wissen, er hat mir alles vergeben, ich darf mit diesem Gott in Gemeinschaft leben. Und dann möchte ich auch ein Leben führen, das diesem Gott gefällt. Wenn Jesus in mir wohnt, dann muss das ja auch zusammenpassen, dann ist ja da auch eine Harmonie, aber dann tue ich das nicht, weil ich denke, ja, dann liebt mich dieser Gott mehr. Nein, ich tue es, weil er mich liebt und weil ich ihn von ganzem Herzen liebe. Und aus dieser Beziehung heraus, sein Geist, Raum in mir, da entsteht ganz viel Neues. Und dieser Gott, er lädt uns ein, auch heute Morgen zu entdecken, wie groß seine Gnade ist über unserem Leben. Und Gnade macht uns frei. Und diese Gnade, die will Gott, dass wir sie ganz tief in uns aufnehmen. Ganz egal, ob wir schon lang mit Gott unterwegs sind, da ist auch die Gefahr, dass wir wieder in Leistungsdenken zurückkommen. Es ist eine Gefahr auch für uns, wenn wir meinen, ja, wenn ich besser bin, dann wird Gott mich ja irgendwie annehmen. Es ist sein Geschenk. Lass dich beschenken. Was kann ich sagen, was kann ich tun, heißt es in einem Lied. Ich gebe dir mein Herz, oh Gott, ich gebe mich ganz dir. Also dieses Wissen, Gott, ich kann mich eigentlich nur dir hingeben an dieser Stelle. Hingabe dieser großen Gnade, die mein Leben reich macht. Und ich lade uns ein, dass wir dieses Lied miteinander singen, so als Antwort heute Morgen, als Antwort auf dieses große Angebot Gottes seiner Gnade. Du standst vor all meinem Scheitern. Du trugst das Kreuz meiner Scham. Meine Schuld lag auf deinen Schultern. Meine Seele, sie steht fest. Herr, danke für diese unendliche Gnade Gottes. Von Gnade, in der wir leben, die wir atmen, die wir immer wieder neu in unser Leben hineinfallen lassen, auch heute Morgen. Und wir wollen verstehen, dass wir Kinder Gottes sind, nicht aus Leistung, sondern durch deine Gnade. Und danke, Herr, für diese Gnade, die unser Leben so unendlich groß, so unendlich reich macht. Was kann ich sagen? Was kann ich tun? Lasst uns dieses Lied miteinander singen als Antwort zu diesem Herrn.